Biodiversität. Zugegeben ein recht sperriger Begriff, aber dafür umso bunter und vielfältiger in ihrer Bedeutung. Ein spannendes Themengebiet, das viele Fragen aufwirft, die nur darauf warten, von echten Expertinnen und Experten beantwortet zu werden. Kurz, ein Fall für uns. In Zusammenarbeit mit der Initiative Supergut widmen wir der Biodiversität daher eine Spezialreihe. Ich höre, lohnt sich.
Supergut präsentiert. Peter und Paul wollen es wissen. Die Biodiversitätsfolgen. Heute, draußen lernen ist supergut mit Jürgen Künis.
Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zum Podcast «Peter und Paul wollen's wissen». Heute mit einer Spezialausgabe, super gut präsentiert «Peter und Paul wollen's wissen». Herr Paul, super gut präsentiert uns.
Also ich finde schon, der Einmarsch war super gut. Also das Einzige ist, dass du vor mir gegangen bist, war ein bisschen, das müssen wir beim nächsten Mal ändern, gell?
Ja, es ist okay, wenn es sonst ein Problem ist, aber das ist halt die biologische Auswahl. Ja. Es ist immer schöner voraus und dann, aber lassen wir es. Wir freuen uns, dass wir jetzt da sein dürfen, heute in im Supergut Camp vor dem Supergut Lab, eines von zwei von diesen Labs, wo unterwegs sind und den jungen Menschen Biodiversität und Nachhaltigkeit näher bringen. Das ist echt cool da und es ist, wie gesagt, ein Live-Podcast. Ihr seht es vielleicht hier auf der Filmaufnahme. Die Leute sind da. Heute haben wir ein cooles Thema. Draußen lernen ist super gut und wir haben noch viel den besseren Gast dafür, nämlich, und da geht es schon länger, bis man die vorgestellt hat, der Professor Dr. Jürgen Künis.
Jürgen Langert.
Ja. Dr. Jürgen. Der Arzt, dem die Natur vertraut, könnte man jetzt sagen, aber es ist
weder genau, ein anderes. Schwarzwaldklinik.
Genau. Aber wer der Jürgen genau ist, Fritz, ist der Paul zuständig, weil er steht da jetzt der Jürgen vor.
Das wird wahrscheinlich in dem Kreis gar nicht notwendig sein und wir haben im Vorfeld auch schon gesagt, das halten wir ganz kurz. Ja. Aber trotzdem, das Professor Doktor kommt ja nicht von ungefähr. Du hast studiert Sportwissenschaften, Pädagogik, Ökologie und Umweltwissenschaften an den Universitäten Bern und Fribourg. Und dann noch ein medizinisches Wissenschaftsstudium an der privaten Universität Liechtenstein dran gehängt.
Genau, UFL in Triesen, also gerade der Dommer.
Gleich hier ums Eck.
Genau.
Sehr gut. Und vielleicht dann steige ich gleich, was du beruflich machst, für die wenigen, die es nicht wissen. Du bist seit 2006 Dozent an der Pädagogischen Hochschule in Schwyz und hast Schwerpunkte Bewegungs-, Gesundheitsförderung, Umwelt- und Biodiversitätsbildung und Bildung, ich habe es mir aufgeschrieben, für nachhaltige Entwicklung. Außerdem, darüber hinaus oder daneben, zahlreiche Publikationen als Autor, als Co-Autor über biologische, pädagogische Themen, Monitoring-Projekte, die du geleitet oder begleitet hast, bist natürlich Vortragender und Leiter von Exkursionen und schlicht ein großer Kenner der Natur und speziell der heimischen Natur.
Paul, ist das dies Verständnis vor kurz und knackig?
Ja, du, ich hätte das aufs Doppelte locker ausdehnen können. Aber ich frage, dann starten wir gleich mit der ersten Frage. Du bist, wenn wir hier schon hier sitzen und vor den Labs, du bist ja maßgeblich an der Entwicklung, an der pädagogischen sozusagen, am Tuning involviert gewesen. Kannst du sagen, die zwei Labs sind ja schon im Herbst unterwegs gewesen, was an dein Ohr gedrungen ist, wie sie angekommen sind, was die Reaktionen waren, die ersten?
Ja, ich durfte zweimal selber dabei sein mit Schulklassen, mit Pilotklassen. Also wir haben gestartet bewusst mit weniger Schulen, um mal schauen, wie kommt das neue Bildungsformat überhaupt an, bei der Zielgruppe, bei den Lernenden. Und die Überlegungen, die wir uns angestellt haben, die verschiedenen Forschungsaufträge, die wir angedenkt haben, wie funktioniert das letztlich in der Umsetzung? Also ein Pilot lebt ja immer von einer Mini-Evaluation, das haben wir gemacht, selbstverständlich. Da ist der Bericht schon vorliegend, ich habe ihn noch nicht gesagt, aber ich weiß aus sicherer Quelle, dass die Schüler ziemlich begeistert sind, also dass das Voting, das sie abgegeben haben, die Bewertung, die sie abgegeben haben, für die Labs sehr, sehr gut war. Wir haben aber dann noch ein Treffen im Kernteam, wo wir genau die Evaluationsbefunde noch genau miteinander anschauen. Aber es sieht gut aus.
Super. Aber was macht man? Wie muss man sich denn jetzt eigentlich vorstellen? Ihr geht ja mit den Labs vor Ort und dann wird in den Labs geschafft oder wird da in die Ecke gelangt oder ist es eine Kombination?
Es ist ein Kombi. Also ich sage immer, es ist ein mobiles Bildungsformat, um jetzt im ersten Modulthema Biodiversität direkt an die Schule zu bringen. Sprichwörtlich direkt. Also ich sage, Biodiversität auf Rädern. Und in diesen Schulareal hat man dann die Labs aufgestellt. Und ihr müsst euch vorstellen, die Labs sind eigentlich ein Unterstand, ein Ort, wo man die verschiedenen Forschungsmaterialien lagern kann, auch wenn einmal das Wetter nicht so gut ist, ein kleines Rückzugsgebiet hat. Aber das Kernziel ist klar. Und wir wollen eigentlich mit diesen Labs primär alles im Freien direkt mit den Schülern entdecken und erkunden. Also das Lab ist eine Art, wie soll ich sagen, ein bisschen Forschungskiosk. Aber das Lernen findet draußen statt.
Draußen in der Natur. Und jetzt hätte ich eine Frage. Gibt es da Mindestanforderungen an die Natur? Wo beginnt die Natur, wo sie spannend wird? Wo hört sie auf? Nicht überall wird es den wilden Bergwald geben oder irgendwelche wirkliche naturbelassenen Gebiete.
Genau.
Ab wann wird es spannend?
Genau. Das erste Modulthema ist, wie gesagt, bewusst Biodiversität auf dem Schulareal, weil wir ja mit dem Zielpublikum, wenn vor allem die Schulen ansprechen, die Lehrpersonen und die Schulleitungen. Also, und wir haben uns für das Thema darum entschieden, weil wir wollen den Schülern genau sagen, manchmal gibt es ja Schulareale, wo wenig Natur nachgestaltet sind. Also, aber auch das gehört dazu, zu einem Lernprozess, dass sie erfahren, Moment einmal, Strukturen, naturneu hat es bei uns eigentlich fast keine. Bei unseren Forschungsaufträgen, die wir kreiert haben, man findet hier nicht wahnsinnig viel, aber das ist schon ein ganz wichtiger Lernprozess. Nämlich, weil man kann dann anhaken und sagen, ja, was machen wir besser, was könnte man verändern beim jetzigen Schulcampus bei euch? Und das hat dann trotzdem einen hohen Lerngewinn. Also wir sind momentan wirklich rund ums Schulareal unterwegs, also nächstes Jahr. Aber bei weiterführenden Themen, Modul, wo wir angedenkt haben, Paul, dort wollen wir dann ein bisschen in die eher, sagen wir, Peripherie von der Gemeinde vorstoßen. Das kann dann mal sein, dass man an einem Waldrand die aufstellt oder an einem Rüfegebiet oder an einem Gewässer, an einem Bach, an einem Weiher. Aber das ist dann nähere Zukunft.
Aber das Ziel ist auch, dass sie dann auf dem Schulareal nicht nur feststellen, dass es vielleicht nicht so biodivers ist, sondern auch was ändern.
Genau. Ihr müsst euch vorstellen, unser Idealpaket, unser Wunsch wäre pädagogisch eigentlich immer, dass sie die Labs buchen für ein ganzes Projekt. Weil wenn sie jeden Tag etwas mit den Inhalten, die wir hier entwickelt haben, arbeiten, dann haben wir auch genug Zeit, um etwas planen und umsetzen. Also die Schülerideen aufzunehmen, ihre Gestaltungsvorstellungen, was könnte man optimieren, was dort Sinn machen, dann hat man genug Zeit. Aber es gibt halt auch Schulen, wo vielleicht nur die Labs dann mit der Klasse einen Tag besuchen, als Projekttag, nicht als Projektwoche. Und dort hat man natürlich nicht die gleichen Optionen, wie wenn man eine ganze Woche zur Verfügung hat. Aber das soll auch so sein. Wir haben das bewusst so kreiert, das Format, dass beide Optionen möglich sind. Entweder als temporäre Projekttag oder eben als kompakte, intensive Projektwoche.
Und Vorsteher freuen sich schon, wenn ihr kann. Au, jetzt wollen wir wieder das Schulareal umbauen, genau. Kostet wieder einen Haufen Geld.
Ja. Wobei, dort muss ich sagen, also auch meine Kolleginnen und Kollegen da vom Kernteam, also wir reden von kleinen Massnahmen. Also es geht teilweise darum, vielleicht eine Rabatte neu zu gestalten, eine Wildhecke anzulegen mit Streuern. Hast du jetzt auch Erfahrung?
Oh ja, warte, wenn du gerade ansprichst, das habe ich mir am Anfang noch sagen. Dass der Jürgen nämlich da ist, hat einen ganz grossen Grund. Wer sich erinnert, in den ersten 5 Podcasts habe ich etwas von meiner Tuya-Hecke erzählt. Ja. Und der Jürgen hat mir einen Namen gegeben.
Ja, genau.
Nämlich der
bring's
da. Habe ich nämlich ein T-Shirt bekommen. Der Tuya-Beck hat er mir gesehen. Habe ich ein T-Shirt bekommen. Nicht vom Jürgen, von ihm habe ich den Namen und das T-Shirt habe ich von unserem Auftraggeber. Darum finde ich es ein ganz tolles T-Shirt. Genau. Ich will nur dazu sagen, auch ich bin lernfähig. Es kommen noch die Alten an. Also ich habe keine Tuya mehr. Das habe ich sie angekündigt, dann sind weg. Genau.
Hast du kompetente Beratung von einem sehr guten Mann?
Gute Beratung, genug Druck von dir, jetzt der Bio-Weg. Das wollte ich noch schnell sagen, sorry, dass ich jetzt da, aber eben eine schöne Wildhecke. Das
führt mich zur nächsten Frage. Du bist ja schon im reiferen Alter. Jo. Würdest du sagen, es gibt ein gibt's ein optimales Alter, wo man Kinder abholen kann? Gibt es ein zu frühes Alter? Wie sind da deine Erfahrungen jetzt auch, die du in deinem sonstigen beruflichen, pädagogischen Alter erlebst?
Also mal vielleicht die Eingangsbemerkung, fehlendes Wissen kann man sich das Leben lang noch aneignen, also auch Peter, weiter so. Gut, aber es ist schon so, wenn man eigentlich anschaut, wenn kann man so ein bisschen Weichen stellen bezüglich Naturwissen, Naturverständnis und vor allem auch ein bisschen längerfristig denkt, dass wirklich ein Umweltbewusstsein resultiert, dass also eine Haltung damit verbunden ist, eine Einstellung, dann sieht die Forschung eigentlich ziemlich eindeutig klar, je früher man anfängt, also wenn man schon im Kindergarten erste Impuls setzt, anfangs Primarschule, gewisse Sachen vermittelt, eben die Naturkontakt ermöglicht regelmäßig, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gross, dass das, was dort erarbeitet wird, auch längerfristig in den nachfolgenden Lebensabschnitt hängen bleibt.
Hast du die Erfahrung gemacht, es gibt diesen alten Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, dass es ab einem gewissen Alter wahnsinnig schwierig ist, irgendwelche Zugänge zu finden oder Einstellungen zu ändern, gerade in dem Bereich?
Es ist grundsätzlich, hat der Spruch etwas Wahres, aber eben nochmal, was Peterchen nicht lernt, setzt Peter später um. Also es funktioniert ja offensichtlich. Nein, es ist schon so, idealtypisch ist immer, wenn man frühzeitig eben die Förderung macht, egal in welchem Thema. Es ist beim Thema Bewegung so, es ist beim Thema gesundheitsbewusstes Verhalten, es ist bei allem gleich. Aber es ist nie zu spät. Ich staune immer wieder, jetzt zum Beispiel auch mit meinen Studierenden, die ich habe, da hat es teilweise solche, wenn ich sage, wir machen eine Waldexkursion und es steht auf der Einladung im Mail an die Studierenden, wetterangepasste Kleidung. Wir sind den ganzen Tag outdoor im Wald. Dann hat es meistens von 30, 40 Studierenden 3, 4, vielleicht mit weissen Disco-Schlüpfer, ein T-Shirt im Dezember. Also ich staune immer wieder, entweder fehlt die Lesekompetenz oder sie haben einfach das Gefühl, ja, man bewegt sich im Wald mit der gleichen Kleidung. Und dort merke ich aber, wenn man dann mit ihnen redet und sie so einen Tag erleben und eintauchen in die Natur und die Faszination irgendwie geweckt wird, das nächste Mal bei der nächsten Exkursion kann sie adäquat gekleidet. Irgendein Lerneffekt ist offensichtlich da.
Ja gut, nach einer Woche Grippe wahrscheinlich. Ja. Setzt sich dann schon fest. Aber wieso hat man es eigentlich verloren? Oder irgendwie, wenn ich mir Kindheit erinnere, ist man immer in der Natur rumgesegelt.
Ja.
Ist es einfach eine gesellschaftliche Entwicklung? Oder?
Es ist, wie so oft, hat es ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Was ich jetzt erlebe, ist, wenn es jetzt um das heutige Naturwissen geht, von vielen Jugendlichen und Kindern, eigentlich ein Hauptfaktor ist das Elternhaus, also die primäre Sozialisationsinstanz, wie man so schön sieht, wäre eigentlich normalerweise die, die so Wissen, Einstellungen, Haltungen auch zur Natur vermitteln sollte. Oder vielleicht sogar Grosseltern, also das familiäre Umfeld. So ist es bei mir gewesen. Mhm. Ich bin mit meinen Grosseltern im Wald, gewandert und so weiter. Und das scheint heute aus verschiedenen Gründen auch teilweise vom Elternhaus nur mehr so stark vorgelebt zu hören. Teilweise sind vielleicht beide Eltern berufstätig, vielleicht hat sich auch das Familienmodell, wir haben heute ja ganz viele verändert. Und gleichzeitig, ein anderer wichtiger Faktor, haben wir halt eine hochgradig technologisierte, digitalisierte Gesellschaft. Und gerade in gewissen Altersgruppen merkt man, ist halt der digitale Alltag führt halt auch ein bisschen dazu, dass sich Kinder mehr auf so Geräte konzentrieren, nicht alle. Es gibt Kinder, die managen das super, die kommen sind Natur und digital. Und andere haben einen stärkeren digitalen Alltag. Und das führt dann auch ein bisschen zu weniger Bewegung, zu weniger Sportverein und so weiter und gleichzeitig eben zu wenig Naturkontakt. Also, aber es gibt keinen einschließlichen Grund, es sind immer mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen.
Mhm. Können theoretisch, ich meine, die Erfahrung draußen in der Natur ist, da gibt es keinen Weg vorbei. Aber gibt es theoretisch auch Zugänge? Ich rede jetzt einmal von Apps oder sonstigen Dingen, die Vogelerkennung, Pflanzenerkennung, die du auch erlebt hast, dass die durchaus hilfreich sind, als für den, nicht für den Erstzugang oder für das Interesse gewinnen.
Du siehst etwas sehr Zentrales, nicht für den Erstzugang.
Ja.
Der Erstzugang, das ist meine absolute Überzeugung, muss immer authentisch, real vor Ort sein, beobachten, erkunden, physisch live. Wenn jetzt Michel Kranz da wäre, sie sagen, hands-on muss es sein. Weil nur mit hands-on verändern wir unseren Mindset.
Ja.
Wo ist Nicole? Ja, eben, bitte, gell, zurückmelden. nachher auch so im Lernalltag der Kinder, dass gewisse digitale Tools unterstützend sein, komplementär, ergänzend, das hat durchaus seine Berechtigung. Ein Beispiel, du hast es angesprochen, Paul, Apps, wo man vielleicht kann Pflanzen bestimmen, kategorisieren oder zum Beispiel Vogelstimmen, wo man hört im Wald, aber Tiere sieht man vielleicht nicht und die App erkennt das. So Tools setze ich selber ein mit Studierenden, aber immer erst bei weiterführenden, vertieften Exkursionen, weil grundsätzlich im Zentrum muss immer das Erlebnis, das Entdecken, Beobachten vor Ort stehen und meistens lenken die Geräte halt einfach ab.
Es ist dann meistens für solche Leute oder für solche Kinder, die dann sehr viel digitale Welt, virtuelle Welten erleben, hat man auch gehört, glaube ich, als erster Erfahrungswert, das Größte war einmal in die Erde zu greifen, genau, einen Regenwurm rauszuziehen, genau, und so weiter. Das ist dann schon, sind das richtige, wirst du wahrscheinlich auch erlebt haben, Aha-Erlebnisse, habe ich noch nie gemacht und plötzlich wird es spannend.
Genau, ich habe letztes Jahr, wir haben das Dresdner Projekt, wo ich habe dort 105 Kindergartenkinder betreut, auch zum Thema Wunderweltwiese, also wir sind einen Tag lang draußen gesehen, ist toll gesehen, aber einfach ein Kind als Beispiel, anknüpfend an das, was du gesehen hast, habe ich gesagt, so, jetzt alle die Schuhe abtun, jetzt laufen wir barfuß durch die Bünde, durch die Wiese, barfuß. Und dann hat es ein Kind gehabt, ich ziehe meine Schuhe nicht aus, ich habe Angst. Und das hat mir ganz viel gesehen, auch mit dem, was ich vorher gesehen habe. Wenn ein Kind das im Elternhaus vielleicht nie erlebt hat, aber nochmal barfuß durch ein Wesen laufen. Weil es ist ganz etwas anderes, es ist eine andere multisensorische Wahrnehmung, wie wenn wir da mit unseren Wanderschuhen oder Bergschuhen durchlaufen und wir sind ja, in einer Wesen gesehen, hier im Freizeitpark. Also das hat mich sehr überrascht und eben auch sehr irritiert.
Aber so sind Kinder offen. Also, ja, also wenn ich mich erinnere, wenn ich ein Kind war, ist ja noch nicht so lange her wie bei dir, Paul, kann mich noch daran erinnern, zum Beispiel. Wenn man mir gesagt hat, du musst jetzt das und das machen, habe ich eher so, eher ein bisschen bockig gesehen. Ja. Es ist jetzt da nicht das Erlebnis, oder muss man sich am Anfang schon ein bisschen überzeugen oder vielleicht auch mit ihr etwas rauslocken? Oder?
Ja, ich bin ein Fan, und da bin ich sehr froh, da gehört für mich super gut eben auch dazu als Kampagne. Man hat eine Zeit lang, glaube ich, den grossen Fehler gemacht bei der Biodiversitätsbildung, bei der Wissensvermittlung. Man hat sehr eine starke Drohfinger-Mentalitätskultur gehabt. Sprich, man hat immer nur von roten Listen geredet. Was ist gefördert? Der Umwelt, der Natur geht schlecht. Und man hat eigentlich sehr stark so ein Krisenszenario aufbeschworen. Mhm. Achtung! Zahlen stimmen natürlich, aber zwischenzeitlich stelle ich fest, man probiert eher positiv konnotiert mit der Faszination von unserer Natur, von unserem Lebensraum, von unserem Ökosystem, Faszination Moor. Oder was lebt da bei dem Dorfbach bei uns im Wasser, Leben unter Wasser, wo Kinder auch nicht unmittelbar erkennen. Und mir ist wichtig, auch als Teil von dieser Kampagne, dass wir probieren, eben die Schönheit, die Faszination, die Bedeutsamkeit zu sagen. Und dann ist es so, Peter, wenn du den Kindern auf das Mal eine spannende Art erklärst, wie zum Beispiel ein Hirschkäfer, dann schauen die Kinder zuerst an, was wir haben Hirschkäfer bei uns im Liechtenstein. Und dann fragst du mal, ja, wie stellen ihr euch denn den Hirschkäfer vor? Was denken ihr, wie gross ist der Hirschkäfer? Habt ihr vielleicht mal in einem Kinderbuch gesehen? Ja, vielleicht ein Zentimeter, zwei. Und wenn du ihnen den Hirschkäfer aber sagst, unmittelbar ihnen das 1:1, also das Original praktisch vorführst, dann ist ein riesiger Wow-Effekt da. Und der Wow-Effekt wird jetzt auch mit euch zwei machen.
Oh, jetzt. Ja. Sind wir auf dem Niveau Kinder kann man mit uns umgehen.
Ja, manchmal muss man genau eben zurück. Ja, ich habe jetzt hier einen Hirschkäfer dabei. Aber Achtung, ganz wichtig, ich sage so immer den Kindern, er ist tot.
Okay.
Passiert man da überhaupt keine Berührungsängste haben. Ja. Er ist tot. Es ist ein Findling aus Dresden.
Ja. Wow.
Und ich zeige dann der nachher auch ins Publikum.
Holla, bulla.
Schön. Und dann sagen wir einfach, von was wir reden. Also da ist ein ausgewachsener Hirschkäfer. Ein Riesenteil, 8,5 cm gross, ist kein Zufall, es ist ein Dresdner, die sind vital, die haben Power. Im Unterland wird er etwa 4 cm lang. Nein, Spass beiseite. Also es ist wirklich ein richtig kapitaler Hirschkäfer, ich glaube, ihr Sachen nicht. Und jetzt sagen wir mal, wenn ich den auf der Hand habe, und jetzt stellen wir euch ein Primarschulkind vor, das auf der Hand hat. Und das ist ein Wow-Effekt zu untergleichen. Und so, also, wägst du relativ schnell, ob die Kinder, die Vorbehalte haben, Peter, einfach zumindest mal Faszination. Nicht alle nennen die irritant, ist auch klar. Aber also, haben sie irgendwie das Gefühl, das gibt es doch gerne. Das hätte jetzt ich gedacht, das ist aus dem Regenwald. Also, ihr dürft dann gerne die Hände nehmen, wenn ihr wollt.
Kann nicht passieren.
Nein, einfach vorsichtig.
Also nicht mir, am Käfer natürlich.
Nein. Ja. Und jetzt schaust einfach mal auf deine Hand, wie viel Handfläche das der ausfüllt, oder? Ist Wahnsinn.
Ja, also ist mir, also so lebig wäre.
Ja, er zwickt doch ziemlich. Also.
Zwickt ziemlich.
Ja, Paul? Ich kenn's.
Ja. Ja, ich kenn's. Nein, also faszinierend. Das ist wirklich, immer du hast
wieder da. Ich gebe gerne ins Publikum machen. Wenn er jemanden geholt kommt, einfach bitte ganz sanft nicht drücken, nicht knuddeln,
nicht abbeißen.
Gut. Also die, wo wendet.
Das heißt aber, der Einstieg oder so, weil die Natur bietet ja unendliche Fehler. Du weißt ja nicht, wo du beginnen sollst.
Genau.
Pflanzen, Tierwelt, Wetter und dergleichen, Landschaftsformen. Erfahrungsgemäß kommst du über so anschauliche Beispiele als Einstiegs, jetzt ist das falsche Wort, Einstiegsdroge oder als Einstieg, als Schulöffel, besser
als,
formuliert.
Als Stimulus.
Als Stimulus, schöner formuliert, kommst du am besten ran. Und,
genau.
Und dann kannst du anhand von konkreten Tieren, konkreten Pflanzen, dann sozusagen auch die Verknüpfungen zeigen, die Abhängigkeiten, die Ökosysteme dann vielleicht.
Genau, immer. Das kommt erst im nachfolgenden Schritt.
Am Anfang einfach zuerst einmal ein kleines Show-off, was die Natur zu bieten hat.
Genau. Bei den Labs zum Beispiel haben wir es ja so gemacht, beim ersten Modulthema. Sie fangen eigentlich direkt an mit ganz kleinen Forschungsaufträgen auf dem Schulareal. Und dann gehen sie mit ausgewählten Forschermaterialien, gehen sie Spinnen suchen, Insekten suchen, Schnecken suchen. Und du merkst, dann wird es lebendig. Weil das interessiert sie, finden wir überhaupt etwas? Und was hat das überhaupt vielleicht auf dem Schulareal? Und schon hast du sie eigentlich sehr positiv stimuliert.
Also Kinder finden es cool. Du kannst wirklich mit so Sachen abholen. Ich bin schon mega fasziniert. Also ich kenne, ich glaube, auch mal so ein Projekt an. Wie ist es bei den Lehrerinnen und bei den Lehrern? Weil ich habe einen echten vollen Plan und ganz viele Leute, die Bienen sagen, wir müssen doch eine Sonderwoche zu dem, zu ganz viel wichtigen Themen machen. Wie kommt es dort an? Kann ich das überhaupt noch integrieren?
Also
kann ich da auf offene Ohren oder ist es so eine Überzeugungsarbeit?
Also damals haben wir es ja dürfen beim Schulamt, bei der Schulleiterkonferenz, das ganze Projektvorhaben vorstellen. Ist auf sehr gute Resonanz gestoßen. Beim Schulamt und bei den Schulleitungspersonen, das ist einmal, finde ich, schon ein erster wichtiger Schlüssel. Und nachher bei den Lehrpersonen eigentlich auch. Also es haben sich eigentlich viel mehr wollen jetzt für die Pilotphase anmelden. Wir haben nur 3 Klassen genommen, aber ich glaube, man hätte können fast 10 nehmen, haben so viel nachgefragt und schon wollen einen Slot buchen. Also ich glaube, auch dort ist die Resonanz sehr gross. Aber was du ansprichst, es ist halt leider ein bisschen, der schulische Alltag ist prappenvoll. Wir haben einen sehr dichten, kompakten Stoffplan und je nachdem, wenn wir überall mehr oder weniger alles erfüllen will, muss man gut überlegen als Lehrperson heute, wo setze ich einen Schwerpunkt, wo mache ich vielleicht einmal einen Projekttag oder eine Projektwoche. Ich habe das Gefühl, was man ein bisschen vergessen hat bei der Einführung des Lehrplans, wir haben ja den Schweizer Lehrplan übernommen, ist, eigentlich bräuchte der Lehrplan, wo sehr innovativ ist, kompetenzorientiert ausgerichtet ist, bräuchte es aber auch eine dementsprechende Umsetzung. Also es bräuchte eigentlich viel mehr Strukturen an unseren Schulen für projektartigen Unterricht. Und das fehlt ein bisschen. Aber ich glaube, mit dem Angebot, das wir kreiert haben, das ja gratis ist für die Schulen, wir können die Schulen, also ich glaube, wir würden einige Lehrpersonen dafür können begeistern.
Jetzt habe ich nur die Frage, Lehrperson im Klassenzimmer ist was anderes als Lehrperson in der freien Natur.
Ja, absolut.
Was müssen die denn deiner Meinung nach mitbringen, abgesehen von einer Begeisterung? Aber das wird ja auch nicht unbedingt genügen. Du musst wahrscheinlich ganz anders agieren können draußen.
Genau. Also eben, Paul, wir bieten eigentlich mit den Labs das pädagogische Rundum-Wohlfühlpaket, sage ich immer. Wir haben ausgebildete Coaches, hochkompetente Damen und Herren, wo wir den an die Schule gehen und die Coaches übernehmen eigentlich dann die Klasse. Und die Lehrperson unterstützt, macht vielleicht ein paar Fotos, tut ein bisschen protokollieren und so weiter, hilft mit. Aber die Klasse wird eigentlich übernommen von einer Person aus unserem Fachteam. Und das hilft natürlich, die Hemmschwelle ein bisschen anzuschrauben, für die Lehrpersonen sich anzumelden und zu sagen, oh, weil Paul faktisch gerade auch in dem Themenbereich, das sagen auch Profillehrpersonen sehr ehrlich und offen, man kann nicht überall alles wissen. Und damit man Biodiversität mit der nötigen Faszination und mit dem nötigen fachlichen Hintergrundwissen kann vermitteln kann, braucht es eben einen gewissen Erfahrungswert. Und das haben halt nicht alle. Ist völlig menschlich. Und darum habe ich das Gefühl, ist das Format eine gute Form, um vielleicht auch bei Ihnen wieder das Bedürfnis zu wecken, vielleicht ein bisschen in dem Bereich sich weiterzubilden. Wieder mal ein bisschen tiefer ins Thema nicht zu gehen.
An welches Alter wendet sich denn jetzt das Angebot eigentlich? Also sind es Primarschüler, Erstklässler oder sind es Gymnasiasten, irgendwie, wo kurz vor der Matura oder ist es
quer? Ja, also wir sind jetzt eben in der Entstehungsphase und wir haben das erste Modulthema haben wir wirklich kreiert eigentlich für Ende Primar, für so vierte, fünfte Klasse ist eigentlich das Zielpublikum. Bewusst, weil wir haben die Forschungsaufträge so kreiert, oder? Da muss die Schüler schon ein bisschen lesen und schreiben können und mit etwas muss ja starten. Aber unsere Idee ist ganz klar, wir wollen nachher auch in Zyklus 3, also in die weiterführenden Schulen, das fangen wir nächstes Jahr auch schon an. Und irgendwann, das würde uns auch sehr freuen, wieder ein bisschen zurück zu eurer einen Frage, unbedingt auch in Zyklus 1, so also Kindergarten-Unterstufe, damit man möglichst früh kann einsteigen kann.
Und jetzt verstärkt sich denn über Kinder zu der Eltern, so ist genau. Ein Ziel. Also das müssen wir ja die Eltern und so auch abholen, oder?
Ich sage immer, die besten Multiplikatoren, fast bei allen gesellschaftsrelevanten Themen, sind Kinder. Sind die besten Multiplikatoren. Wenn wir eine haben, haben wir automatisch indirekt auch die Eltern. Hoffe ich zumindest.
Von den Effekten jetzt ganz allgemein draußen in der Natur zu lernen, wenn man jetzt wieder, ich habe das klassische Klassenzimmer und ich bin draußen unterwegs, da gibt es ja auch ähnlich der Natur unglaubliche Effekte. Ja. Also ich habe zum Beispiel mein leider schon verstorbener, also nicht mein Kinderarzt, aber der Kinderarzt meiner Kinder, der hat immer gesagt, 1 Kilo Dreck, das war der Dr. Dieter Walch.
Ja,
ein
ist Kilo, mein Kinderarzt gesehen.
Ach, okay.
Von mir früher.
1 Kilo Dreck im Jahr soll ein Kind fressen. Ich glaube, er hat sogar fressen gesagt.
Ja.
Das ist auch allein jetzt mal der Tatsache, nicht nur, dass man hineingreift, sondern Immunkräfte, Immunabwehr sozusagen stärken und dergleichen. Was sind noch Argumente, die man einfach auch noch bringen kann, wo man sagt, raus mit euch?
Also, dass das Immunsystem gestärkt wird mit regelmäßiger Waldkontakt oder Kinder von Bauernhöfen, das ist wirklich mehrfach eigentlich belegt. Ich würde vielleicht noch etwas anderes sagen. Gesundheitsförderung von Naturkontakt, von regelmäßigem Draußensein, eben Wald, Wiese, in den Bergen, egal was es ist vor allem auch, es führt automatisch zu einer Stressreduktion. Kinder sind heute häufig auch gestresst, Freizeitstress, Schule, Prüfungen. Und es führt zu Erholung. Man kann, das ist auch belegt, der Cortisonspiegel, Stresshormon wieder ein bisschen anschrauben. Und eben in der Natur, gerade im Wald, hat es noch andere wichtige Stoffe, die wir unsichtbar, die nehmen wir wahr, die atmen ein, sogenannte Terpene, das sind so Abwehrbotenstoffe von den Blättern, von den Bäumen, von den Nadelbäumen, von den Lobbäumen. Und nur schon das, also die frische Luft, die gesunde Luft mit den Abwehrstoffen einzuatmen, wirkt stimulierend für Gesundheit. Also es hat eine hohe Gesundheitsrelevanz. Dann kommt aber noch etwas anderes dazu und das finde ich eigentlich das Spannendste. Wenn wir uns regelmäßig in der Natur aufhalten, dann löst das bei uns auch irgendetwas aus, also wie ein Urtrieb. Man sieht dann Biophilie, die Liebe für das Lebendige, für das Vitale. Und das scheint irgendwo bei uns Menschen angeboren zu sein. Viele haben es vielleicht ein bisschen verlernt, aber wenn man sich in der Natur bewegt, im Wald, irgendwie löst das etwas aus bei uns. Und ich glaube, das ist viel wichtiger nachher auch, um sich als Teil von dieser Lebenswelt, von dieser Umwelt, sprichwörtlich Wort zu nehmen, sich auch ein bisschen identitätsstiftend durch die Landschaft zu bewegen. Ich glaube, das ist viel wichtiger, gerade auch, wenn man dann weitere Entscheidungen trifft in seinem Leben, wo vielleicht mit Umwelt zu tun haben, wie jetzt nur der Gesundheitsaspekt, Immunsystem.
Dann nehme ich an, es ist auch eine Gegenwelt der Ruhe,
ja,
der Sinne schärfen und wir haben ja, es geht nicht nur Kindern so, wir sind ja dauerberieselt, wir haben ständig Lärm um uns, wir haben, ich wundere mich immer, wenn ich in der Natur unterwegs bin und dann sehe ich die mit dem Kopfhörer, anstatt links und rechts den Vögeln zu lauschen, Aber das ist natürlich auch nochmal ein Effekt, der, glaube ich, in der heutigen Zeit noch einmal massiv dazu kommt, einfach die Sinne schärfen, ob das die Ohren sind, die Augen sind, ob das einfach die Beobachtungsgabe, wie der Vogel wohin fliegt, was er frisst, etc.
Genau. Also was ich noch wichtig finde, ist, draussen lernen ist eigentlich Lernen in einem Raum ohne Wände, ohne Grenzen. Das heißt, nur schon, dass man in einem Raum ohne Wände und ohne Grenzen ist, hat man automatisch eine ganz andere Perspektive auf etwas. Wie in einem geschlossenen Raum wie jetzt hier.
Ja.
Das heißt, die Wahrnehmung wird stärker stimuliert. Und in der Natur geht es gerne nicht ohne, man sieht ein multisensorisches Lernen. Es ist nicht nur visuell. Eben, man nimmt etwas wahr über die Nase, man hört etwas. Man taucht wirklich mit allen Sinnen in die Natur ein. Aber wenn man die Sinn natürlich aushebelt mit dem Kopfhörer,
ja.
Ich weiß nicht, vielleicht mit einem Podcast von euch da.
Dann ist okay.
Das lassen wir jetzt noch durch. Aber dann hebelt man genau es aus, oder? Und dann nimmt man eigentlich das, was man könnte wahrnehmen, gerne nicht wahr, oder? Dann ist es einfach, ich sehe es jetzt ein bisschen sehr provokativ, reine grüne Kulisse.
Ich habe eine Frage zur Natur, aber vor allem, wenn wir Disclaimer noch sagen, das Kilo Dreck nicht auf einmal, sondern es ist, glaube ich, über das Jahr verteilt. Ich meine nicht, dass man dann böse Zuschriften bekommt, weil es vielleicht auch Eltern gibt, die es nicht so lässig finden, wenn Kinder ein Kilo Dreck. Aber findet man eigentlich die Natur noch? Also das, man hat ja das romantische Bild vom Wald, wo es summt und ganz viel eben auf Weg ist und ganz viel Tier. Ich habe es zumindest irgendwie so noch im Kopf von früher. Gibt es überhaupt heute noch?
Ja, es gibt es, aber ich muss auch gleich sagen, es geht gerne einmal unbedingt darum, um so die vollständig intakte, idealtypische Natur zu entdecken oder Wildnisgebiet wie bei uns im wunderschönen Saminental. Es ist auch toll. Aber eigentlich langt es schon, wenn man regelmäßig einmal ein bisschen schaut, was hat es denn zum Beispiel im Hausgarten? Was hat es ums Schulareal? Was hat es auf dem Schulweg? Was hat es dort für Pflanzen, für Tiere? Und man staunt manchmal noch bei seiner normalen, alltäglichen Ort, wo man sich bewegt, was es dort noch hat. Achtung, sind vielleicht nicht gerade die seltenen Arten, aber mit einem scharfen Blick, mit einem wachsamen Auge entdeckt man dort ganz, ganz spannendes Zeug. Also wir haben ja zum Beispiel jetzt letztes Jahr auch die Initiative, das darf ich vielleicht schnell erwähnen, Citizen Science Liechtenstein ins Leben gerufen, also bevölkerungspartizipierte Wissenschaft, wo wir die Bevölkerung einladen, Beobachtungen zu Igel, Hermelin und Co. zu melden. Und eben auch zum Hirschkäfer.
Zum Hirschkäfer, ja, da will ich
sagen. Und wir sind überwältigt, wie viele Leute auf ihrem Spaziergang, Wanderhalten, wirklich sich eingeloggt haben, das gemolden haben. Wir haben so viele Meldungen bekommen. Und auch das weckt also ein bisschen Forscherdrang. Und auf eben alltäglichen Weg. Und ich glaube, auch das sind tolle Kanäle, wie man die Leute ein bisschen zurückholen kann, wieder ein bisschen mit offenen Augen durch die Natur zu gehen.
Wie viel Anleitung empfiehlst du? Nämlich es wird Stufen geben. Dieses Selbsterproben, Selbstbeobachten ist wesentlich, aber dann um die höheren Weihen oder um genauer hinzuschauen oder Zusammenhänge zu erkennen, braucht es Exkursionen, braucht es eine Fachperson, die die Dinge auch erklären kann.
Genau.
Wie würdest du sagen, wie ist da so das Verhältnis oder ab wann macht diese geführte Anleitung Sinn?
Also eine Exkursion, eine Realanschauung vor Ort macht immer Sinn. Das ist eigentlich ein Must, das gehört immer dazu. Aber die Frage ist, wie tief geht man? Wenn ich mit Kindergarten zum Beispiel in Kindergartenkinder in den Wald gehe, dann kann ich auch mit ihnen verschiedene Plattformen anschauen und sie fragen, was gibt es für Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Blättern, die wir jetzt gesammelt haben. Das können Kindergartenkinder super beantworten. Mhm. Auf ihre Art. Sie sagen dann halt, das ist eher rund. Es ist eher, sieht ein bisschen aus wie ein spitzer Pfeil, das hat eine Herzform, das ist gesägt am Rand. Also sie bringen das super auf den Punkt, wie es im Lehrbuch steht. Aber ich bleibe dort eher auf einer allgemeinen Einstiegsfläche. Und wenn ich merke, sie haben es verstanden, dann kann man ein bisschen tiefer gehen. Dann kann man noch fragen, was ist zum Beispiel, warum haben denn die so komische Adern? Was haben das Gefühl, was könnte das sein? Und dann gibt es Kinder, die wissen das. Und andere Kinder wissen das noch nicht. Und dann kann man immer wieder mehr in die Tiefe gehen, macht vielleicht nochmal eine zweite Feldbegehung, eine zweite, dritte Exkursion. Und so entsteht dann wirklich aus meiner Sicht das, was wir uns alle wünschen, ein tiefergehendes ökologisches Grundverständnis.
Ich gehe davon aus, es gibt natürlich auch weniger Menschen, die jetzt Laien sind und die durch die Natur fahren können. Aber es wird sie noch geben. Es wird den Bergbauern geben.
Ja.
Es wird den Jäger geben, der vielleicht das ein oder andere weiß. Und das sind natürlich dann auch Leute, die vielleicht auch dazu herangezogen werden können oder die man durchaus sozusagen auch in die Pflicht nehmen könnte.
Absolut. Also das ist ja heute eigentlich an vielen Schulen auch schon Standard, dass man sieht, man ladet einen Gastreferent, eine Referentin ein, eben mit so einer Expertise, vielleicht der Förster, der Werkhofchef, kommt vielleicht dann zu Mauern, schon ein hochkompetenter Mann. Oder vielleicht ist es jemand, wo man sieht, wo in der Gemeinde, im Werkhof, in der Raumplanung, was auch immer tätig ist. Vielleicht ist es auch jemand, ein Fischer oder ein Imker, ist auch so ein Klassiker, wenn man das Thema Honigbiene hat, also ein Klassiker im Lehrplan. Dann ist es eigentlich, macht sehr viel Sinn, mit einem Imker zusammen zu arbeiten und die Expertise nicht zu flüssen zu lassen. Genau.
Jetzt hast du geschafft, eine Woche lang, einen Tag lang Kinder auf Natur, für die Natur aufmerksam zu machen, sie interessiert sie. Der Anhänger fährt weg vom Schulhof und es kommt das Thema, schieß mich tot, die Römer in Liechtenstein, ich weiß es auch nicht.
Ja.
Wie bringst du Nachhaltigkeit her eigentlich von dem? Ist ja super, die Woche, man hat es mal etwas erreicht, aber was müsste man machen oder was macht man heute schon oder was wäre so ein Wunsch, dass man die so nachhaltig herbringt, dass die so immer wieder fortkommt?
Also unser Ansinnen wär, wenn wir jetzt im Zyklus 1 ein Thema hätten, eben Unterstufe, sagen wir, Wunderweltwiese. Und das besuchen möglichst viele Liechtensteiner Schüler in der ersten, zweiten Klasse. Dann haben wir dort einmal schon ein Grundverständnis hoffentlich können setzen. Wenn sie dann in der vierten, fünften Klasse wieder super gut buchen, zum einem anderen Thema, nämlich auf dem Schulareal, haben wir weder können Wissen auffrischen, vertiefen, ergänzen, vielleicht ein bisschen eine andere thematische Perspektive reinnehmen. Wenn sie dann in der weiterführenden Schule weder super gut buchen, ihr merkt, super gut kommt man nicht vorbei die nächsten 20 Jahre, wenn sie dann weder super gut buchen, dann haben wir genau das, was du eigentlich gefragt hast, Peter, dann glaube ich, haben wir eine grosse Chance, dass es also eine schöne mittelfristige, langfristige Perspektive überkommt, weil mit zwei, drei solche Projekte oder Projekte, wo ich glaube, dort bleibt definitiv einiges hängen. Dann also, ist es eben nicht nur punktuell.
Ja. Was wirklich denn, aber es muss eine Regelmäßigkeit geben, auch wenn es zwischendrin einmal ein Jahr, zwei vielleicht weg ist, aber das kann er ja wahrscheinlich auch mit pädagogischen Mitteln so unterstützen. Es wird ja auch Teil von dem Programm sein. Oder?
Richtig, sie können ja alle Lehrmittelsachen, die wir hier entwickelt haben, können die Lehrpersonen ja dann auch nutzen und annehmen und sagen, nächstes Jahr komme ich nicht, aber ich mache es mit meiner nächsten Klasse dann selber. Beziehungsweise, was wir auch machen in diesem Programm, ist, wir machen gezielte Weiterbildungskurse für die Lehrpersonen. Das heisst, die Lehrpersonen würden von uns qualifiziert, die wollen. Und dann können sie selber entscheiden, buchen sie das Lab oder sagen sie, nein, jetzt habe so tolle Materialien, ich probiere mal selber etwas aus in dem Kontext.
Habt ihr auch die Möglichkeit, den Schülern im Konkreten etwas mitzugeben, wo man sagt, es gibt sowas wie eine Grundausstattung. Also du hast erzählt von den Studenten, die dann im T-Shirt im Dezember kommen, aber man sagt, schau, es gibt feste Schuhe, es gibt eine Regenjacke, so dünn wie sie sein mag, ist immer dabei und so weiter und so fort. Ist das auch irgendwo ein Teil, wo man sagt, dass man dann animiert, dass die Woche ist vorbei, danach, wenn ihr rausgehen könnt, nehmt ein kleines Messer mit, also Messer ist vielleicht heikel, aber eine Lupe mit, nehmt dies und jenes mit. Gibt es sowas? Gibt es so einen, so, was man ihnen mitgeben kann, um sie zu motivieren? Jetzt geht selber raus, alleine.
Danach. Also es wäre schön, wenn wir sie definitiv positiv anstecken, jetzt kein Virus, sondern mehr inhaltlich, fachlich. aber wir leben ja Möglichkeiten vor. Was gibt es für geeignete Materialien, zum Beispiel Becherlupe für eigene Erkundungen? Wir leben noch vor. Die Handhabung ist ganz wichtig. Was darf ich? Wie muss ich umgehen mit den Tieren? Es geht ganz viel um Respekt, verantwortungsbewusst zu handeln, wenn man Tiere beobachtet. Und das lernen sie eigentlich bei uns. Und wir hoffen, dass sie das dann weiterträgen. Material lernen sie auch kennen. Adäquate Bekleidung leben wir als involvierte Personen dann auch vor. Mhm. Also wir stehen nicht dort mit Adiletten, sondern eben halt auch so, wie es sein soll. Aber dass wir jetzt eine Liste oder etwas mitgeben, das machen wir nicht. Ja. Aber ich habe noch eine andere Frage. Ist das Bier eher Deko oder ist das schon
Deko? Das ist Deko, Deko, oder? Darf man
zum Wohl. Wir müssen ja.
Zum Wohl.
Zum Wohl miteinander, ja. Der Paul ist ja der seriöse Teil von Peter und Paul. Ja,
irgendwann muss den Überblick behalten.
Ja, willst du schon wieder eine Frage stellen, dann nehme ich einen Schluck.
Gut, bitte. sehr altmodisch, klassisch, aber ich bin ein großer Bücherfan.
Ja.
Natur draußen leben ist gut und schön, aber ist das Buch, hätte mich das ein Randthema, ist das sozusagen komplett aus der Mode? Oder
Nein. Also, idealtypisch ist oder biodiversitätsbildende Unterricht immer auch angeeignet mit einem Text, mit einem Buch, wo man vertieft. Vielleicht auch mit etwas Videografischem, wo man etwas anschaut miteinander. Das gehört alles dazu, zu einem guten Unterricht. Also möglichst einen breiten Methodenmix und auch verschiedene didaktische Zugänge. Aber das beste Buch mit einer schönen Hirschkäferzeichnung kann die Realanschauung, das lebendige Objekt vor Ort, wo es wirklich lebt, nicht ersetzen.
Ja.
Kombi macht es aus.
Also man muss aussehen und es gibt ja heute auch schon die extremer, im positiven Sinn, Projekte wie Zesche gibt es einen Waldkindergarten.
Ja, genau.
Und die haben wirklich, so wie Sie verstanden haben zumindest, die sind wirklich noch im Wald. Also die haben nicht, wir gehen jetzt bei schönem Wetter im Wald, sondern sind bei jedem Wetter im Wald. Wäre es die Idealvorstellung von dir?
Ich bin ein riesen Fan von diesen outdoor-orientierten Bildungsformaten. Ich durfte beim Waldkindergarten erst noch dabei sind beim Evaluationsteam. Wir haben ein ähnliches Format bei uns in der Innerschweiz gemacht, der erste Kindergarten in einer zoologischen Einrichtung. Also zwischen Wolf und Bär Kinder im Freien. Und sie leben noch. Und
also, das check ich es erst.
Ja, also. Tierpark Goldau. Und was ich will sagen ist, Formate sind sehr, sehr vergleichbar. Eschen, aber auch bei uns oder Waldkindergarten in St. Gallen, die sind im Regelfall 4 bis 5 Tage draussen. Manchmal aber auch einen Tag in der Schule, also im angestammten Kindergarten, meistens so für einen Sportunterricht oder wenn es um noch ärztliche Kontrollen und Züge und Sachen geht oder wenn irgendein so ein spezielles Thema anfällt. Aber ja, das ganze Jahr mehrheitlich draussen. Und das funktioniert hervorragend.
Wenn man jetzt da 5 Kinder reinbringt, 3 vom Waldkindergarten, wir machen es nicht, wir haben nicht vorbereitet. Ja. Der ist es wahrscheinlich relativ schnell rausfinden, schon?
Ja. Also, ich kann euch einfach sagen, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, an einem Besuchstag, wo es in einem Kindergartenformat gibt, auch zwischen, bieten sie das ja an, geht einmal schauen. Es ist unheimlich faszinierend, wie herzlich man empfangen wird von diesen Kindern. Und also man merkt nach wenigen Minuten, wie souverän die sich in dem Gelände bewegen und vor allem, was mich immer beeindruckt, ich habe schon viele dieser Formate jetzt angeschaut, wie Kinder das Gefühl leben, das ist unser Kindergarten, also eine extrem hohe Identifizierung mit dem. Der Waldkindergarten, das Eschen zum Beispiel auch, die sind voll überzeugt von dem, die Kinder, die schwärmen von dem und sagen dir dann die verschiedenen Lokalitäten, wo sie kraxeln und sägen und mit der Axt unterwegs sind. Sie haben einen richtigen Stolz. Das ist ihr Kindergarten. Und das findest du, ganz ehrlich, selten bei den regulären Kindergärten. Das hohe Commitment mit dem Lernort, wo sie sich voll damit identifizieren.
Natürlich, da wird auch Kreativität gesteigert und dergleichen. Das wird wahrscheinlich auch es möglich sein, ich weiß nicht, mit ganz kreativen Ansätzen auch in der Natur sich zu bewegen, Suchspiele oder was auch immer, wo man dann einfach ganz frische Ansätze macht, wo man wirklich sowohl lernt als auch aktiv.
Genau, es ist absolut, darum ist es ein absolut lehrplankonformer Unterricht. Ja. Ist genau derselbe Lerninhalt, aber er wird draussen vermittelt, nicht drin. Das ist der grosse, so ist es genau dasselbe. Also bildnerisches Gestalten, Mathematik im Wald, ich gebe euch ein Beispiel. Ich bin erst ein paar Mal auf Besuch gewesen. Da wird Schätzen und Messen, das wird einfach draussen im Wald gemacht. 5er, 10er Reihen einführen, das macht man mit Schneckenhäuschen und mit Haselnüsse. Aber am Ende des Tages, ob ich das mit Würfeln mache oder mit Murmelkugeln im Klassenzimmer, es ist identisch, ob ich das mit Schnecken mache. Ihr wisst noch, was ich raus will. Es muss richtig inszeniert sein, didaktisch, aber draussen lernen hat halt noch den Vorteil, es fördert eben viel mehr Reiz gleichzeitig. Und wir wissen aus der Hirnforschung, ganz wichtig, wenn du siehst, was dort man beobachtet, Kinder, die mit mehreren Reizen gleichzeitig etwas aufnehmen, das stimuliert das Gehirn viel mehr, als wenn ich nur monoton auf meinem Pult in das Buch hinschaue. Und man merkt so in der Motorik, Peter, was du gefragt hast, und Paul, was ihr gefragt habt, Sie sind motorisch in einem unebenen Gelände. Wenn ein Kind zwei Jahre lang in einem unebenen Gelände sich bewegt, ist gerade Feinmotorik, Grobmotorik viel besser ausgereift als in einem Klassenzimmer. Und man merkt auch, und das ist mehrfach belegt, die sozialen Interaktionen, weil es eben so ein kreativer Freiraum ist, sie spielen ganz anders miteinander, viel kreativer. Da wird gebaut und gemacht und vorwerchet. Und häufig in der regulären Kindergärten ist das nur bedingt möglich.
Aber jetzt muss ich mal eine blöde Frage stellen.
Es gibt keine blöde Frage.
Ja, nein, aber es ist besser, nachgewiesenermaßen, du befasst dich seit 20 Jahren mit Pädagogik, es ist besser, wenn Kinder draußen sind, sie lernen mehr. Sie sind gesünder, sie sind zufriedener, sie sind, werden mehr angeregt. Also eigentlich nur positive Sachen. Wieso macht man es nicht mehr? Wieso gibt es nur On-Wald-Kindergarten?
Das ist genau die entscheidende Frage, aber ich glaube, die Antwort war es selber. Obwohl man das weiß, ich stelle zum Beispiel Schulleitungspersonen noch immer, ich mache mit ihnen immer so eine kleine Eingangsbefragung, wo ich ihnen 6 Bilder präsentiere von einem Wohnquartier, mit Fotomontage verändert, stärker, weniger begrünt. Und dann sage ich immer bei diesen Fotos von A bis XY, wo täten ihr am liebsten wohnen mit eurer Familie? Und wer gewinnt immer? Das schöne, naturnah gestaltete Umgebungsgelände. Und dann sage ich zu den Schulleitern immer und zu den Lehrpersonen, wenn euch das privat wichtig ist, wo ihr leben und wohnen, müssten nicht alle Schulareale genau so sein. Und dann sagen alle, ja, aber. Und dann kommt halt wieder die politische Ebene, die finanzielle Ebene. Was darf man nicht? Es braucht je nachdem Pflege und Unterhalt. Wer macht denn das? Also es kommt dann halt gleich so gewisse Vorwände, die eigentlich völlig unberechtigt sind. Also alle Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben, in der Schweiz gibt es so viele Primarschulen, weiterführende Schulen, die mit ihrer starken Begrünung schaffen rund ums Schulareal, haben eigentlich nur positive Erfahrungen.
Und dann, ich meine, wenn man es jetzt weiterspinnt, was spricht dagegen, in normalen weiterführenden Schulen auch zu sagen, es gibt eine oder zwei Stunden in der Woche, die einfach draußen stattfinden, ob Schnee ist, ob Regen oder Sonnenschein. Das wäre ja an und für sich auch machbar im Rahmen eines sehr dichten Lehrprogramms.
Genau. Und du hast ja gute Alternativen schon gebraucht. Das sage ich ja immer. Warum nicht einmal anfangen mit einem Halbtag pro Woche? Viele Schulen haben ja einmal im Monat einen Waldtag. Ist auch schon der richtige Schritt in die richtige Richtung. Aber vielleicht einmal niederschwellig anfangen, einen halben Tag. Peter, einen halben Tag. Und dann vielleicht einmal einen ganzen. Und wenn es mal Fuß fasst und die Leute überzeugt und sie merken, ist ja gerne so ein grosser Aufwand, dann haben wir viel erreicht. Aber nochmal, lieber nur einen halben Tag, dafür wirklich durchgehend oder einen ganzen Tag, dann haben wir schon viel erreicht.
Darf ich dich da auch in dem Zusammenhang bitten, an einen, was du Vätern und Müttern sagen würdest am liebsten, was sie mit ihren, weil du hast ganz am Anfang gesagt, die Sozialisierung oder die Naturnähe wird in die von den Eltern eingepflanzt. Ja. Was würdest du sagen, was jeder einzelne Vater, jede einzelne Mutter tun kann, dass man da einfach und nicht sozusagen die große Bergwanderung gleich am Anfang, wie man das institutionalisieren kann in einer Erziehung oder in einem
Alltag? Also du stellst mir jetzt eine Frage, da könnt ihr stundenlang eine Antwort geben. Okay. Weil, aber ich probiere es kurz und knackig. Also das Entscheidende bei allen Themen, nicht nur beim Dossenlernen, die Eltern haben eine wichtige Vorbildsfunktion in allem. Auch Umgang mit digitalen Geräten, mit allem. Und wenn die Eltern zumindest wieder das Bewusstsein hätten, dass das Dossenlernen, regelmäßig Kinder im Freien spielen zu lassen, dass das eben sehr entwicklungsbedeutsam ist, sehr wichtig ist für ihr Kind, dann hätten wir schon einiges erreicht. Und ganz wichtig ist, wenn ich sage, Dossen spielen lassen, bitte unbeaufsichtigt, wenn immer möglich. Weil Kreativität bei vielen Kindern entsteht genau dann, wenn niemand zuschaut. Mm. Dann hat man die Baumhütte gebaut, der Graben gestaut im Dorf, wo man nicht sollte. Beim Bauer der Heuballen nachher gekropft mit Ham genommen für die Hase, obwohl es ja nicht unser Heu war. Ihr wisst genau, was ich sagen will. Bitte so.
Das ist jetzt so ein Beispiel.
Ja.
Also, hast, nicht mit dir zu tun.
Nein, oder? Überhaupt nicht autobiografisch.
Nicht autobiografisch. Also viel mehr aussehen, was wäre denn, wenn jetzt du ein Schulgebäude bauen könntest? Einfach mal so, du könntest einfach. Du hast Geld, Platz, mach.
Ja.
Wie würde deine Schule aussehen? Würde es überhaupt noch ein Gebäude sein?
Es
oder wären es ein paar
mehr Labs? Es wäre ein Gebäude, aber garantiert mit ganz viel Holz, also mit nachwachsendem nachhaltigem Rohstoff. Also da gibt es schon ganz, ganz viele gute Beispiele. Also sehr viel Holz. hat ja auch die Eigenschaft, dort ja gewisse Duftstoffe ab, besonders, also gerade Lärchenholz oder Zierbenholz im Österreich sieht man, hat eine unheimlich vitalisierende Wirkung auch mit dem Unsichtbaren. Also ich dort viel mit Holz mache, ich dort sehr stark ein begrünendes Areal schaffen und ein sehr bewegungsfreundliches Areal. Also wo alles erfüllt, was Lernende brauchen, egal ob jung oder alt, das wäre mir wichtig. Und völlig flexible Lernräume. Also nur Klassenzimmer mit Pult, Leinwand ist da vorne, da sind Gerätschaften, ein völlig flexibles Mobiliar. Das ist eigentlich auch heute, wenn man bei der Lernraumentwicklung ein bisschen aktiv mitdenkt, ist eigentlich der Trend. Also dass man möglichst flexibel das handhabt. Und das macht es spannend, weil es spielt eine Rolle, ob ich 5 Jahre lang am gleichen Pult, im gleichen Ecke hinten links hocke oder ob ich meine Lernnische ständig wechsle. Und das führt schon zu einem kleinen Perspektivenwechsel. Und ich finde auch, man darf es den Schülern auch selber überlassen. Und wenn jemand halt im Liegen will lernen, dann soll er im Liegen halt das Buch lesen. Und wenn jemand das Gefühl hat, ich muss da ein Seil kumpen, um die Matheaufgaben lösen, bitte, go for it.
Jetzt ziehe ich noch eine kleine Schleife, die jetzt gerade spontan gekommen ist. Was können denn Betriebe, Unternehmen machen jetzt nicht für das Hänschen, sondern für das Hans, dass die auch in ihrer Art der Natur im Arbeitsalltag irgendwo auch näher kommen?
Hast genau. Ja, also dort ist der Trend auch stark in die Richtung begrünte Firmenareale als Schlagwort, wo auch häufig, das ist für viele Firmen so meistens der Anreiz, man hat dann auch eine Zertifizierung. Und wenn zum Beispiel Firma XY zertifiziert ist, weckt das Begehrlichkeiten bei einer Nachbarfirma A, B, C, D. Ihr wisst, was ich meine. Der Klassiker. Also das ist, finde ich, ganz eine tolle Sache, begrünte Firmenareale. Da gibt es schon ganz gute Beispiele in ihrer erweiterten Region. Und man weiß eben auch, nur schon wenn man das Firmenareal begrünt hat, aber auch die Arbeitsräume begrünt hat, ein bisschen eben flexibel gestaltet hat, Pflanzen und so weiter hat, es führt zu einer viel besseren Arbeitsproduktivität. Man geht auch lieber arbeiten, man fühlt sich einfach wohler in so einem Raum, wie einfach ein steriler Betonraum und Grossraumbüro X und ich hocke einfach in ihrer Nische Y. Sondern es darf auch dort ein bisschen lebendiger sein, ein bisschen anmächeliger. Und es gibt ja schon begrünte Fassaden. Es gibt ganz viele so Sachen, die richtig.
Im Liegen arbeiten, es wäre dies, oder? Paul, du wärst du dabei.
Im Liegen?
Ja, im Liegen arbeiten. Entschuldigung, im Liegen schaffen. Ein Hochdeutsch, du. Also vor allem her, es geht in die absolut richtige Richtung, was wir da haben. Nämlich der Labs, wo auf den Weg gehen. Vielleicht stehen sie auch mal auf einem Firmenareal, wäre ja auch eine Variante.
Wäre eine tolle Variante.
Ich glaube, da hätten die Leute wahrscheinlich auch noch, vielleicht die ersten 10 Minuten, da hätten wir sagen, soll das? Und nachher kommt man wahrscheinlich relativ schnell ein. Können wir auch entsprechend gestalten. Also es gibt da keine Altersgrenze, aber momentan ist Konzentration auf 4-5-Klässler. Es ist jetzt so die erste Phase, die ausgerollt wird, und dann sind wir aber alle gespannt, wie das dann noch weitergeht. Und auf jeden Fall in dieser Schule, ich finde, man sollte diese Schule bauen lassen. Also das habe ich jetzt gerade beschlossen, ich habe zwar nichts zu sagen in dem Land, aber wenn ich was zu sagen hätte, ich also, finde, man sollte diese Schule bauen lassen.
Es ist ein Deal, Peter, aber nur, wenn du die Hecke machst.
Ja, ich habe eine gute Beratung. Ja. ich bin gut am Hecken anschauen und so, bin ich schon recht gut. Aber meine Frau ist super, wie so...
Nein, ich wüsste schon, ich wüsste einen kompetenten Mann, den man nimmt.
Und weißt du, wieso dass er mal so kompetent ist, wenn du ihn jetzt immer ansprichst? Das ist ja wieder Paddy. Er ist ja schon wieder allen Podcasts zum Zulassen gewesen, bei den ersten 5 schon. Jetzt ist er schon am 6. in Folge. Also er kommt ein Diplom über. Wenn du 10 schaffst, kommst du ein Diplom
über. Ich glaube, es gibt einen Freibad-Eintritt gratis, denke ich.
Genau, ja. Eher ein Teich irgendwo. Paul.
Yes.
Du bist der König der Abschlussfragen. Bitte walte deines Amtes.
Du führst das immer so blumig ein. Es ist eine ganz harmlose Frage, aber das ist eine Frage, die wir uns alle stellen oder die an alle gerichtet ist. Und ich beginne mit dir, Peter. Was machst du in der Natur am liebsten? Und ich bitte dich um eine jugendfreie Antwort ausnahmsweise.
Was mache ich in der Natur am liebsten? Das ist eine gute Frage. Eigentlich... So blöd, sie anschauen. Also ich finde es mega schön, rauszuhocken und Natur anschauen, was da alles so passiert. Ich, wenn ich jetzt sagen würde, wandern oder so, es wäre unglaubwürdig. Nämlich. Also herhocken und Natur anschauen, finde ich, es mache ich schön. Und es ist ja auch etwas Schönes, weil genau kann man sich daran erfreuen, dass man vier verschiedene Schmetterlinge hat und so. Und dazu kommt wirklich auch noch die gute Luft und alles, was du vorher beschrieben hast. Also ich hocke in die Natur und schaue sie an. So unoriginell, wie es ist. Was machst denn du am liebsten in der Natur, lieber Paul?
Ja, ich glaube, ich muss ehrlich sein, auch wenn es jetzt unsympathisch wird, vielleicht für den einen oder anderen. Ich jage am liebsten in der Natur. Ja. Und ich muss aber gleich dazu anhängen, Jagd, wie ich sie verstehe, nicht, und das bin ich sehr glaubwürdig, weil ich wahrscheinlich unendlich viele Wochen, Monate ohne eine einzige Erlegung im Wald, in der Natur verbracht habe. Und weil ich über die Jagd, und das ist jetzt der Punkt, der sehr nah verwandt ist mit dem, was du auch geschildert hast, Jürgen, da musst du, um wirklich zu jagen, musst du sich sehr in der Natur dich einklinken. Ja. Du musst sehr viel auch aufnehmen, du musst den Faden aufnehmen, du musst selber Ruhe gewinnen, du musst Wissen dir aneignen. Und dann klingst du dich in ein Naturgeschehen ein, das an Intensität und Schönheit nicht zu überbieten ist. Und du bist natürlich auch als Jäger zu Unzeiten im Revier. Also ich habe im Vorgespräch, glaube ich, erwähnt, ich bin da in der Dunkelheit, höre halt das Vogelgezwitscher im Mai, dieses Vielstimmige und diese ganzen Dinge. Und das ist für mich mit der Jagd sehr eng verbunden. Das habe ich immer schon gemacht. Und wenn man es, wie ich glaube, richtig macht und mit sehr viel Demut und Dankbarkeit und mit einem Respekt vor all dem, von der Natur, von dem Wild, dann ist das was unglaublich schönes Naturerlebnis. Es ist kein Plädoyer für die Jagd, aber es ist etwas, was ich als Rechtfertigung in irgendeiner Weise, weil ich nicht das Gefühl habe, dadurch was Falsches zu machen, auch wenn ich ab und zu dann Beute mache.
Bevor wir die Frage jetzt weitergehen an Jürgen, vielleicht noch zum Thema Jagd. Wir haben ja schon einen Podcast zum Thema Jäger gemacht, also kleine Eigenwerbung, ja. Und ich bin kein Jäger. Und ich habe früher immer gesehen, die Jäger haben so einen Kleber, ohne Jäger kein Wild. Und ich habe immer gesehen, umgekehrt wird ein Schuh daraus. Ohne Wild keine Jäger, oder? Aber okay. Also ich bin Jagdfan gesehen und ich muss sagen, der Podcast ist wirklich eindrücklich gesehen, weil ich mit zwei richtigen Jägern jedem Sinn am Tisch gehockt habe.
Gebi Schurti ist ein anderes Kaliber wie ich. Also,
kann ich nur empfehlen zum Nachhören. Man hat wirklich noch einen anderen Eindruck vom Jäger. Ja. Mir ist es zumindest so gegangen. Ja. Aber jetzt natürlich. Der Experte.
Was machst du am liebsten in der Natur?
Ja, also für mich hat es mehrere Funktionen. Eben Erholung, ich bewege mich sehr gern, regelmäßig in der Natur, also wöchentlich, fast täglich. Und was für mich ist, ich kann es gerne ausschalten. Ich bin immer ein bisschen mit einem forschenden, entdeckenden Blick unterwegs. Und ich tue immer wieder, was man an einem unscheinbaren Weg, wo man das Gefühl hat, du hättest gerne nicht, entdeckt man irgendeinen Käfer oder irgendein spezielles Blümchen. Ich kann eigentlich mein Forschungsradar nicht abschalten. Zum Leidwesen auch. Ich höre von vielen Leuten, die mit mir am Wandern sind, wo schaust du eigentlich ständig hin? Also unter meine Frau mokiert das regelmäßig. Ich muss dann sagen, ich bin schon bei dir, aber ich bin eben auch bei der Natur und dann bin ich wirklich voll im Eintauchen.
Also, wir haben wieder einen Haufen gelernt, nämlich, dass man einfach in die Natur rausgehen soll, Natur geniessen, mal neben der Wegrand schauen, was dort alles läuft. Nicht auf die Frau hören, sondern mal auf die Natur sich konzentrieren.
Jetzt hast du mich relativ komisch interpretiert.
Frei ausgelegt. Nein. Herzlichen Dank für den Einblick ins Lernen in der Natur, auch was da mit den Labs da passiert, was erst anfängt, was losgeht, was da noch daraus entstehen. Wir sind guter Dinge, oder, Paul? Und wir freuen uns schon darauf, wenn wir dann nochmal gehen können, oder?
Absolut.
Also in ein Lab. Jetzt wo?
Ja, mach mal.
Vielleicht wenn es dann auf Kindergartenniveau ist, gehen wir zu.
Dann
kommen wir dann.
Oder als für 40 plus. Ich sage bewusst 40 plus.
Danke,
40 plus
ist danke, sehr nett, danke.
Ja. Nein, herzlichen Dank für den Einblick. Herzlichen Dank auch allen, dass ihr zugelassen habt. Also ihr, die live da sind, alle, die uns jetzt so zugelassen haben. Danke auch vielmal, dass wir da sein dürfen. Das Projekt super gut, dass wir das machen dürfen. Das war der Auftakt zu 5 weiteren Podcasts. Also das ist schon der erste gewesen, noch 4. Also ist fast wieder vorbei eigentlich. Und der nächste Podcast hat auch ein sehr gutes Thema, nämlich
Tourismus, nachhaltiger Tourismus in den Bergen, in den Alpen, bei uns, ja, in den Wäldern. Also dort, was dort also abgeht, dort freuen wir uns auch schon drauf. In dem Sinn, geh raus, geh in die Natur, geniessen die Natur, suche einen Hirschkäfer, wenn ihr ihn finden.
Melden.
Nicht in Schachteln mit Homne, sondern mit Citizen
Science
abfotografieren und melden. Und in dem Sinn, glaube ich, kann man noch sagen, danke vielmals an dich, Jürgen. Danke auch. Danke. Oh, die Paul.
Danke,
danke. Ja. Danke vielmals und schönen Abend.